zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Seit fast 6 Monaten ist die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS im Amt. Nun stehen einige zentrale Vorhaben an, wo es für die Parteien mitunter unangenehm wird oder noch werden könnte. So wird etwa diskutiert, den bereits fixierten Beamtengehaltsabschluss wieder aufzuschnüren, es gibt Kürzungen bei den Pensionen und auch Änderungen bei der Sozialhilfe sind geplant. Welche Partei muss hier am meisten über den eigenen Schatten springen und womöglich Wählerinnen und Wähler enttäuschen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und im Studio begrüße ich Iris Bonner wieder. Hallo Iris.
Hallo.
Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Das wahrscheinlich heißeste innenpolitische Thema sind derzeit die Kürzungen bei den Pensionen, beziehungsweise sollen nicht alle die Inflation in voller Höhe abgegolten bekommen. Iris Clemens, warum muss sich die Bundesregierung gerade mit solchen für sie unangenehmen Themen beschäftigen?
Also der Hauptgrund ist sicher der Druck, Einsparungen zu machen. Also zur Erinnerung noch, Österreich hat ein EU-Defizitverfahren am Hals, also man muss das Defizit, das aktuell bei 4,5% betrifft, also die Quote der Neuverschuldung, muss man unter 3% bringen auf absehbare Zeit, also bis 2028 und so weiter. Und dafür muss man, da hat sich die Regierung darauf committed, zu 2/3 Ausgaben kürzen und zu 1/3 neue Einnahmen generieren. Wir haben schon gesehen, wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger über neue Einnahmen freuen, weil es gibt gerade ziemliche Unruhe über diverse Gebührenerhöhungen, vor allem in der Stadt Wien, wo das Jahresticket um 1/3 steigt, die Parkgebühren und so weiter. Aber das sind schon mehr als die Vorboten, also da sind wir schon mittendrin. Auf der Einsparungsebene ist noch mehr zu tun und da ist es aber auch noch schwerer, wirklich einzusparen. Bei den Pensionen, bei der Anpassung der Pensionen an die Inflation, da kann man mit vermeintlich kleinen Änderungen Großes bewirken und das wäre zum Beispiel ganz konkret die Pensionen, bis 2500 Euro an die Inflation anzupassen von 2,7% und alles darüber hinaus die höheren Pensionen nur mehr um 2,2% zu erhöhen mit einem Fixbetrag noch dazu. Das klingt technisch, bringt aber hunderte Millionen an Einsparungen, aber betrifft halt auch sehr viele Menschen, nämlich fast 1 Million Männer, 1 Million Frauen.
Genau, und Julian, du hast es ja gesagt, die Regierung muss es machen. Sie hat tatsächlich keine andere Wahl. Allein 3 Zahlen dazu aus dem Jahr 2026. Österreich, also die Republik, rechnet mit Einnahmen von 107,6 Milliarden Euro, Ausgaben von 125,9 Milliarden Euro und das ergibt ein Defizit von 18,3 Milliarden Euro. Das zeigt eben, dass die Bundesregierung eben schmerzhafte Einschnitte machen muss, um eben mehr Geld zu bekommen in die Staatskassen beziehungsweise weniger Geld auszugeben. Und da gibt es eben manche Schrauben, an denen man drehen kann, wie der Clemens es gesagt hat, wo man schneller Ergebnisse sieht und eben andere Dinge, die langfristig möglich sind, wobei man sagen muss, bei den langfristigen Maßnahmen, die man setzen könnte, da hat die Regierung sich noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, Stichwort Pensionen. Da lässt sie die ganz, ganz großen Maßnahmen lieber der nächsten Regierung übrig und hat nur kleinere Schritte gesetzt.
Ein weiteres Thema, das derzeit sehr heiß diskutiert wird, sind die bereits beschlossenen Gehaltsabschlüsse mit der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes. Darunter fallen etwa Polizistinnengehälter, Lehrerinnen und Lehrer etc. Am Dienstag stehen da Gespräche mit der Gewerkschaft an. Womit ist denn da zu rechnen und mit welchem Ziel gehen die Verhandlerinnen und Verhandler dort hinein?
Das Ziel ist, ein bereits abgeschlossenes Verhandlungsergebnis nochmal aufzuschnüren, denn wie stark die Beamtengehälter an die Inflation angepasst werden sollen, das steht ja eigentlich schon fest. Zur Erinnerung, es gab einen Doppelabschluss für die Jahre 2025 und 2026 und der Deal mit den Beamtengewerkschaften war eben, dass man das eine Jahr leicht unter der Inflation bleibt und dafür das nächste Jahr leicht über der Inflation bleibt. So, jetzt haben wir das Problem, dass allein im August die Inflation bei mehr als 4% lag und die Regierung eben es sich eigentlich nicht leisten kann, tatsächlich über die Inflation die Beamtengehälter anzupassen. Und daher ist jetzt eben der Plan der Regierung, dieses Paket noch einmal aufzuschnüren. Sie bietet der Gewerkschaft an oder eigentlich droht sie der Gewerkschaft damit indirekt, wenn sie dieses Paket nicht noch einmal aufschnürt, dass dann in den nächsten Jahren eine Nulllohnrunde kommt. Und die Hoffnung ist eben, dass man jetzt doch zu einem neuen Abschluss findet und womöglich diese Nulllohnrunde in den nächsten Jahren eben, dass man es gar nicht so weit kommen lassen muss.
Und das ist ein weiteres Beispiel, wie sehr die Regierung auch hier, wie eng der Spielraum ist für die Regierung, weil noch, um es nicht so zu kompliziert zu machen, aber es gibt ein weiteres wichtiges Ziel für die Regierung, nämlich die Inflation, die Preissteigerung nächstes Jahr auf 2% zu drücken. Das hat der Bundeskanzler wirklich ganz dezidiert ausgerufen als Losung. Und hierfür ist es wiederum wichtig, dass die Löhne nicht zu stark steigen. Ja, das klingt jetzt irgendwie brutal natürlich, warum sollen die Löhne nicht stark steigen mit der Inflation, aber das kann wieder eine Lohnpreisspirale in Gang setzen. Das heißt, wenn die Löhne stärker steigen, dann bringt das wieder Zweitrundeneffekte, dadurch kann wieder mehr Nachfrage sein, dann steigen wir die Preise umso mehr. Das haben wir schon bei der letzten hohen Inflation gesehen. Und da ist eine Zurückhaltung bei den Beamten ist ein Signal auch an die Verhandler bei der Herbstlohnrunde. Das sind die Metaller, die das eröffnen, die Herbstlohnrunde traditionell. Und das hat wieder weitere Signale. Also wenn der Staat dann signalisiert, es ist zwar hart, aber wir sparen unter Anführungszeichen bei unseren Leuten, dann tun sich auch die Gewerkschafter leichter zu sagen, ja, es sind schwierige Zeiten, wir fordern jetzt nicht das Maximum und drücken da die Arbeitgeber, versuchen die an die Wand zu drücken, sondern schauen auch im Sinne des gesamten Standorts, dass die Inflation wirklich runtergeht, weil die Inflation wirklich auch wieder ein Problem beim Wirtschaftswachstum ist. Und das ist so, da hängt alles zusammen und jeder Prozentpunkt, den man hier ändert, hat dort wieder Auswirkungen. Also das ist jetzt wirklich ein wirtschaftspolitisch eine extrem heikle Phase, in der die Regierung hier steckt.
Ein weiteres Thema, das diese Woche noch diskutiert werden wird, sind Änderungen bei der Sozialhilfe. Iris Clemens, worum geht es da genau und was ist da schon bekannt?
Also es geht um die große Frage, wie man die Sozialhilfe österreichweit einheitlich machen kann. Wir erinnern uns, unter Türkis-Blau gab es eine Reform der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe, die eigentlich das Ergebnis hatte, dass in den Bundesländern jetzt höchst unterschiedliche Regeln gelten. Und das ist nicht nur sehr unübersichtlich, sondern zum Teil auch nicht sinnvoll. Und der Plan der Regierung ist es, dass man da jetzt eben einheitliche Regeln festhält beziehungsweise einen Rahmen vorgibt, in dem sich die Bundesländer bewegen können. Und sicher ist da auch die große Frage, ob man dann etwas einsparen kann fürs Bundesbudget, wobei da dazu gesagt werden muss, dass jetzt bei der Sozialhilfe nicht die ganz großen Milliarden zu holen sind, wie eben zum Beispiel bei Pensionen oder anderen Bereichen.
Aber auch nur hier als Beispiel, wir haben es in einer aktuellen Profilgeschichte über die Finanzprobleme der Stadt Wien, also die Ausgaben für die Mindestsicherung, Sozialhilfe, haben sich seit 2015 von 500 Millionen auf über 1 Milliarde im Jahr entwickelt. Und da ist jetzt das Ziel, wenn man das sagt, eine Vereinheitlichung, dann heißt das nichts weniger als eine Kürzung dort, wo vielleicht mehr ausgegeben wird, wo man großzügiger ist als in anderen Bundesländern, konkret jetzt zum Beispiel in Wien, in Teilen auch in Vorarlberg. Also da wird ein hartes Ringen losgehen, dass die mehr ausgeben, weniger ausgeben. Ja? Also das ist wird nicht leicht werden. Vor allem für die SPÖ wird es nicht leicht werden.
Für welche Partei ist diese Gemengelage an Themen jetzt besonders heikel?
Ich beginne mal umgekehrt. Am wenigsten heikel ist es für die NEOS. Die NEOS haben eine kleine Wählerinnenschaft, die Partei genau deswegen eigentlich gewählt hat, damit die NEOS eben in einer Regierung unpopuläre Maßnahmen treffen, damit sie eben große Reformen angehen, wie zum Beispiel bei den Pensionen oder auch in anderen Bereichen. Das heißt, für die NEOS ist es in der Dreierkoalition mit Sicherheit am einfachsten. Dann zum Beispiel bei der ÖVP sieht man, es ist gar nicht so sehr die Grenze quasi Bundesregierung, Bundespartei versus Gewerkschaft oder PensionistInnen, sondern da gibt es sehr, sehr viele Grenzen, die auch die sich durch die Partei ziehen. Es gibt zum Beispiel die ÖVP-Senioren, Seniorinnen mit Ingrid Korosek an der Spitze, die sich sehr lautstark gegen die Pensionseinsparungen, nenne ich es jetzt einmal, wehren. Auch bei den Beamten gibt es schwarze Gewerkschafter, die da sehr lautstark auftreten. Aber die meisten Friktionen könnte es wohl bei der SPÖ geben.
Ja, sehe ich ganz genauso, weil bei der ÖVP gibt es dann auch den Wirtschaftsflügel. Da gibt es dann auch noch die Seite, die sagt, ja, wir müssen im Sinne des Standards schauen, dass wir die Inflation runterkriegen. Ja, wir müssen schauen, dass die Betriebe wieder mehr Wachstum haben und so weiter. Und da kann man schon Einschnitte vertreten. Also zur Erinnerung, es waren hauptsächlich die ÖVP, die zum Beispiel eine Pensionsreform im Jahr 2000 unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel angetrieben hat, weil es dieses Momentum ausgenutzt wurde. Also Blut, Schweiß und Tränen, jetzt müssen wir kurz reinbeißen, damit der Standort, die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Natürlich, wie gesagt, das ist die Wirtschaft, das andere sind wieder die Arbeitnehmervertreter. Es gibt die Europapartei ÖVP noch, die sagt, ja, wir haben dieses Defizitziel, zu dem wir uns committed haben. Also da gibt es ein bisschen mehr Spielraum, das auch zu argumentieren. Bei der SPÖ geht es halt wirklich ans Kernklientel, bei Pensionisten. Auch bei Beamten bei der Stadt Wien, das sind auch nicht alle schwarz, sondern auch viele rote Beamte. Das ist schon sehr heikel, weil natürlich kann man sagen, das betrifft ja eher die Pensionisten erst ab 2500 Euro, viele sind da drunter, also der Median liegt irgendwie bei 2200 bei Männern, aber trotzdem, das ist nicht immer so leicht zu verkaufen, diese Details. Generell alles, was Kürzungen bei Pensionen betrifft, trifft die SPÖ und die SPÖ-Klientel ins Mark. Deswegen ist das sehr heikel. Deswegen ist auch die dritte Nationalratspräsidentin am Sonntag schon ausgerückt, Ella Stateswoman Doris Burres, und hat das halt schon verteidigt und hat gesagt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen auch einen Beitrag leisten, aber wir sind auch die schauen, dass die kleineren Pensionistinnen und Pensionisten nicht so stark zum Handkuss kommen, wie es vielleicht ohne SPÖ in der Regierung wäre. Und ja, wir sind die jetzt sagen, zu einem höheren Pensionsantrittsalter. Diese andere Debatte, die du angesprochen hast, Iris, die sich diese Regierung jetzt erspart. Also schon Abwehrmomentum, aber es ist deswegen auch heikel, weil es kursieren jetzt wieder Umfragen, die SPÖ bei ungefähr 18% ansetzen. Sagen wir, es ist vielleicht 19 oder 20%, je nach Umfragesample und je nach Qualität. Aber das ist schon in dieser Phase jetzt noch einmal bei so zentralen Dingen wie Pensionen schlechte Botschaften zu verbreiten, wenn man eh schon die ganze Zeit gesagt hat, wir müssen sparen und in Wien schlägt das Jahresticket. Und da jetzt kommt man noch, jetzt geht es bei den Pensionisten ans Eingemachte. Das ist insgesamt schon harter Tobak und die SPÖ ist, glaube ich, sehr, sehr froh, dass jetzt nicht so bald Wahlen anstehen in Bundesländern oder geschweige denn im Bund.
Sprechen wir noch schnell über die Bundesländer. In der Steiermark, in Kärnten und in Oberösterreich gibt es nämlich demnächst neue Parteichefs. Manche sind noch nicht gewählt, andere sitzen schon sehr fest im Sattel. Wer sind die Neuen und was bedeutet das für die Dynamik innerhalb der SPÖ?
Am kommenden Wochenende werden gleich zwei neue Parteichefs gewählt, und zwar in der Steiermark. Gut, Max Lercher ist jetzt nicht ganz so neu, den kennt man schon in der Partei, aber offiziell in der Partei quasi gewählt wird er erst als SPÖ-Steiermark-Chef. Und man kennt ihn eben als Babler-Kritiker. Max Lercher ist nach wie vor ein großer Hans-Peter Doskozil-Unterstützer. Er hat sich zwar dezidiert zurückgezogen, was Kritik an der Bundespartei betrifft und an der Führung, Klammer auf, bei den Pensionen hat er sich sehr wohl kritisch geäußert, Klammer zu. Aber prinzipiell hält er sich zurück. In den Gremien schickt er auch wen anderen vor. Also für die steirische SPÖ sitzt in den Bundesgremien Jörg Leichtfried, nicht Max Lercher. In Kärnten gibt es eine Zäsur. Peter Kaiser tritt nicht mehr als SPÖ-Chef an, wird auf lange Sicht auch den Landeshauptmannsessel abgeben und sein Nachfolger wird, sollte es nicht zu einer Riesenüberraschung kommen, Daniel Fellner. Und das sind zwei Persönlichkeiten, Daniel Fellner und Max Lercher eben, die Babler-kritisch sind, die immer im SPÖ-Spektrum sich auch zumindest taktisch Richtung FPÖ öffnen, sagen, naja, zumindest mal reden kann man ja mit ihnen, und das ist schon etwas Neues in der SPÖ, wie wir sie jetzt Stand jetzt kennen. Und in Oberösterreich gibt es auch einen neuen Parteichef, der ist am vergangenen Wochenende gewählt worden, nämlich Martin Winkler, der sich auch taktisch Verhandlungen mit der FPÖ offen lässt, aber prinzipiell schon aus dem linken Spektrum der SPÖ kommt. Aber natürlich, es gibt neue Gesichter, die wollen auch ihren Platz in der Partei finden, und das könnte natürlich eine neue Dynamik in der Partei bringen.
Ja, wir erinnern uns, welche Kämpfe es über Jahre um die Parteispitze gab, an der SPÖ-Spitze. Und wenn Babler jetzt auch nur rein durch Umfragen, ja, angezählt ist, er ist nicht angezählt, er ist Vizekanzler, er sitzt fix im Sattel. Aber natürlich, je schlechter die Umfragen, desto mehr Aufwind hat das schon fast traditionelle Kritikerlager. Dass in der SPÖ gerade viel im Umbruch ist, das hat man schon auch ein paar Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen gesehen, wo die SPÖ teilweise überraschende Dinge mitgetragen hat. Also zum Beispiel, dass Wien jetzt doch sagt, ja, wir kürzen bei der Mindestsicherung auch bei Familien oder bei Wohngemeinschaften. Das hätte man vor ein paar Monaten noch nicht erwartet. Also da auch wirklich, dass man sagt, okay, man schneidet dort rein, wo man immer sagt, das ist unsere Kernklientel, das müssen wir verteidigen für jeden Cent. Aber dieser Sparbeitrag hier, da geht man doch irgendwie auf die anderen Bundesländer auch zu und zeigt sich beweglich, aber auch beim Kopftuch. Das Kopftuchverbot wurde jetzt vorgestellt, in Begutachtung geschickt, und das trägt auch die SPÖ mit, also das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14. Das sind doch neue Töne, die auch, glaube ich, Andreas Babler ein Stück weit dagegen immunisieren sollen, dass er zu angreifbar ist von, sagen wir mal so, rechts, ja, auch wenn Winkler jetzt kein klassisch Rechter ist, aber das ist immer dieses, in den Bundesländern ist man, sagen wir mal, eher pragmatischer, was jetzt Integrationsfragen betrifft, und offener für einen härteren Kurs gewesen. Ja. Da ist Lerch auf jeden Fall ein Proponent, die DOSCO-Ziel SPÖ sowieso, und da hat man schon gesehen, dass auch in der Babler-SPÖ jetzt ein neuer Pragmatismus einkehrt. Und wenn man da zu sehr urban bleibt und zu sehr auf der sehr linken Schiene weiterfährt, dann macht man sich noch angreifbarer. Also da gibt es spannende Dynamiken in der SPÖ auch. Und insgesamt muss man sagen, ein heißer Herbst für die SPÖ.
Jan, wir werden die politische Großwetterlage sowie die Dynamik innerhalb der SPÖ natürlich für Sie beobachten. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit Ersterscheinung im September 1970 hat Profil eine ganz besondere Beziehung zur Freiheitlichen Partei Österreichs. Gleich beim ersten Heft lautete die Coverzeile FPÖ zwischen Macht und Pleite. Es war der Auftakt zu 55 Jahren publizistischer Auseinandersetzung zwischen einem Aufdeckermagazin und einer Partei, die vom sogenannten Dritten Lager über Jörg Haiders rechtspopulistische Bewegung unter Herbert Kickl zur stärksten Kraft bei der Nationalratswahl 2024 wurde. Am 17. September, also kommenden Mittwoch, widmet Profil dieser speziellen Beziehung einen ganzen Abend im Theater Akzent. Tickets dafür finden Sie auf profil.at/events. Die Veranstaltung wird außerdem im Anschluss in unserem Investigativkanal Nicht zu fassen zu hören sein. Schauen Sie dort doch einmal vorbei. Für heute verabschieden wir uns. Danke Iris, danke Clemens für euer Kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.